Heiliger Vater, im September besuchen Sie Deutschland, genauer gesagt natürlich Bayern. Der Papst hat Sehnsucht nach seiner Heimat, haben Ihre Mitarbeiter während der Vorbereitung berichtet. Welche Themen wollen Sie besonders ansprechen und gehört der Begriff Heimat auch zu den Werten, die Sie den Menschen besonders nahebringen wollen?
Ja, das auf jeden Fall. Der Grund des Besuchs war eigentlich eben doch wirklich der, dass ich noch einmal die Orte und die Menschen sehen wollte, wo ich groß geworden bin, die mich geprägt und mein Leben geformt haben, diesen Menschen danken wollte und dann natürlich auch eine Botschaft ausrichten, die über das eigene Land hinausgeht, wie es meinem Auftrag entspricht. Die Themen habe ich mir ganz schlicht von den liturgischen Daten vorgeben lassen. Das Grundthema ist eigentlich, dass wir Gott wiederentdecken müssen und nicht irgendeinen Gott, sondern den Gott mit einem menschlichen Antlitz, den wir in Jesus Christus sehen, dass wir von daher dann die Wege zueinander finden müssen, in der Familie, zwischen den Generationen und dann zwischen den Kulturen, den Völkern und die Wege der Versöhnung und des Friedens, des Miteinander in dieser Welt, die Wege, die nach vorn führen. Und nach vorn finden wir nicht, wenn wir nicht sozusagen auch Licht von oben haben. Ich habe also keine ganz spezifischen Themen ausgewählt, sondern die Liturgie leitet mich sozusagen, die Grundbotschaft des Glaubens zu sagen, die natürlich in der Aktualität von heute verortet ist, in der wir vor allen Dingen nach der Zusammenarbeit der Völker, nach den Möglichkeiten der Versöhnung und des Friedens fragen.
Als Papst sind Sie ja zuständig für die gesamte Kirche in der ganzen Welt. Aber Ihr Besuch in Deutschland lenkt natürlich auch den Blick auf die Situation der Katholiken in Deutschland. Nun, alle Beobachter sind sich einig, die Stimmung ist gut, nicht zuletzt durch Ihre Wahl. Aber die alten Probleme, die sind natürlich geblieben. Zum Beispiel nur einige Schlagworte, immer weniger Kirchgänger, immer weniger Taufen, überhaupt immer weniger Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Wie sieht Ihre Beschreibung der aktuellen Lage der katholischen Kirche in Deutschland aus?
Nun, ich würde zunächst sagen, Deutschland gehört zum Westen, wenn auch mit seiner ganz spezifischen Färbung und Tönung. Und in der Welt des Westens erleben wir heute eine neue Welle einer drastischen Aufklärung oder Laizität, wie immer wir das nennen wollen. Ich glaube, es ist schwierig geworden, weil die Welt, die wir antreffen, ganz von uns selber gemacht ist und sozusagen Gott in ihr nicht mehr direkt vorkommt. Er trinkt nicht aus der Quelle, sondern aus dem, was uns schon abgefüllt entgegenkommt und so fort. Die Menschen haben die Welt sich selber rekonstruiert und ihn dahinter noch zu finden, ist schwierig geworden. Das ist also nicht spezifisch für Deutschland, sondern etwas, was in der ganzen Welt, vor allen Dingen eben in der westlichen Welt, sich zeigt. Andererseits wird der Westen stark berührt jetzt von anderen Kulturen, in denen das originär religiöse sehr stark ist, die auch erschrecken über die Kälte Gott gegenüber, die sie im Westen vorfinden. Und diese Präsenz des Heiligen in anderen Kulturen, wenn auch in vielfältigen Verschattungen, rührt dann auch wieder an die westliche Welt, rührt uns an, die wir im Kreuzungspunkt so vieler Kulturen stehen und auch aus dem eigenen des Menschen im Westen und in Deutschland steigt immer wieder die Frage nach etwas Größerem auf. Wir sehen, dass in der Jugend doch ein Suchen nach mehr da ist, dass irgendwo das Phänomen Religion, wie man sagt, wiederkehrt, auch wenn die Suchbewegungen oft eher unbestimmt sind. Aber die Kirche ist damit wieder da, der Glaube bietet sich als Antwort an. Und ich denke, dass eben gerade dieser Besuch, wie schon vorher Köln, eine Gelegenheit ist, dass man sieht, dass es schön ist zu glauben, dass die Freude einer großen universalen Gemeinschaft etwas Tragendes hat, dass dahinter etwas steht und dass so eben mit neuen Suchbewegungen auch neue Aufbrüche zum Glauben da sind, die uns zueinander führen, die dann auch der Gesellschaft im Ganzen dienen.
Heiliger Vater, vor einem Jahr genau waren Sie in Köln bei der Jugend. Und da haben Sie, glaube ich, auch mitbekommen, dass die Jugend wahnsinnig aufnahmebereit ist, dass Sie persönlich auch sehr, sehr gut angekommen sind. Haben Sie bei dieser Reise vielleicht auch eine spezielle Botschaft an die jungen Leute?
Ich würde zunächst einmal sagen, die Botschaft ist, ich freue mich, dass es junge Menschen gibt, die beieinander sein wollen, die im Glauben beieinander sein wollen. Und die eben etwas Gutes tun wollen, denn die Bereitschaft zum Guten ist in der Jugend sehr stark, die vielen Volontariate, die Suche nun in diesen Nöten der Welt selbst auch etwas auszurichten, ist etwas Großes. Darin zu ermutigen, wäre ein erster Impuls, macht weiter, sucht nach Gelegenheiten, Gutes zu tun. Die Welt braucht solchen Willen, braucht solchen Einsatz. Und dann würde ich sagen, ein spezielles Wort wäre vielleicht der Mut zu endgültigen Entscheidungen. Es ist viel Großmut in der Jugend da, aber das Risiko, sich ein Leben lang zu binden, sei es in der Ehe, sei es im Priestertum, das wird gescheut. Die Welt ist in dramatischer Bewegung ständig, kann ich jetzt schon über das ganze Leben mit seinen unabsehbaren künftigen Ereignissen verfügen, binde ich da nicht meine Freiheit selber und nehme etwas von meiner Beweglichkeit weg. Den Mut zu wecken, endgültige Entscheidungen zu wagen, die in Wirklichkeit erst Wachstum und Vorwärtsbewegung, das Große im Leben ermöglichen, die nicht die Freiheit zerstören, sondern ihr erst ihre richtige Richtung, ihren Raum geben, das zu riskieren, diesen Sprung sozusagen ins Endgültige und damit das Leben erst richtig ganz anzunehmen, das würde ich schon gern weitergeben.
Heiliger Vater, eine Frage zur außenpolitischen Situation. Die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten ist in den vergangenen Wochen wieder erheblich geringer geworden. Welche Möglichkeiten sehen Sie für den Heiligen Stuhl hier in Anbetracht der aktuellen Situation? Wie können Sie die Situation, die Entwicklung im Nahen Osten positiv beeinflussen?
Wir haben natürlich keine politischen Möglichkeiten und wollen auch keine politische Macht. Aber wir wollen an die Christen und an alle, die sich dem Wort des Heiligen Stuhls irgendwie verbunden oder von ihm angesprochen wissen, appellieren, dass dort überall die Kräfte mobilisiert werden, die erkennen, Krieg ist für alle die schlechteste Lösung. Er bringt für niemand etwas, auch für die scheinbaren Sieger sozusagen nicht. Wir wissen es in Europa von den beiden Weltkriegen her sehr genau, sondern das, was alle brauchen, ist der Friede. Und es gibt ja eine starke christliche Gemeinschaft im Libanon, es gibt unter den Arabern Christen, es gibt in Israel Christen und Christen der ganzen Welt sorgen sich um diese uns alle teuren Länder. Die moralischen Kräfte, die da bereit sind, um einsichtig zu machen, die einzige Lösung ist, wir müssen miteinander leben. Die wollen wir mobilisieren. Die Politiker müssen dann die Wege finden, wie das möglichst schnell und vor allen Dingen auch dauerhaft geschehen kann.
Als Bischof von Rom sind Sie Nachfolger des heiligen Petrus. Wie könnte denn das Petrusamt heute zeitgemäß aussehen? Und sehen Sie einen Spannungsbogen auch zwischen einerseits dem Primat des Papstes und andererseits der Vorstellung der Kollegialität der Bischöfe?
Ein Spannungsbogen ist es natürlich und soll es auch sein, sagen wir. Vielheit und Einheit müssen immer wieder zueinander finden. Und dieses Zueinander muss in den wechselnden Weltsituationen auch immer neu eingespielt werden. Ja, heute haben wir eine neue Polyphonie der Kulturen, in der nicht mehr Europa allein determiniert, sondern die Christengemeinden der verschiedenen Kontinente ihr eigenes Gewicht, ihre eigene Farbe annehmen. Dieses Zusammenspiel müssen wir wieder neu lernen. Wir haben dafür verschiedene Instrumente entwickelt. Die sogenannten Ad Limina-Besuche, die es immer gab, werden jetzt viel mehr genutzt, um wirklich mit allen Instanzen des Heiligen Stuhls, eben auch mit mir zu reden. Ich spreche mit jedem einzelnen Bischof persönlich, habe inzwischen mit fast allen Bischöfen Afrikas und vielen aus Asien sprechen können. Jetzt wird dann Mitteleuropa, Deutschland, Schweiz dran sein. Und in solchen Begegnungen, wo dann eben wirklich Zentrum, Peripherie, um es zu sagen, sich einander treffen, freimütig austauschen, wächst dann, glaube ich, das Richtige ineinander in diesem Spannungsbogen. Dann haben wir weitere Instrumente, die Synode, das Konsistorium, das ich jetzt eigentlich regelmäßig halten, weiterentwickeln möchte, wo man ohne große Tagesordnung anstehende Probleme miteinander bespricht, nach Lösungen sucht. Wir wissen einerseits, dass eben der Papst kein absoluter Monarch ist, sondern sozusagen das Ganze verkörpern muss in dem gemeinsamen Hinhören auf Christus. Aber das Bewusstsein dafür, dass es sozusagen eine vereinigende Instanz braucht, die auch Unabhängigkeit von den politischen Kräften verschafft und die dafür sorgt, dass nicht Christianismen sozusagen sich mit Nationalitäten zu sehr identifizieren, nicht? Diese Einsicht, dass es eine solche übergreifende Instanz braucht, die im Zusammenspiel des Ganzen Einheit schafft und einerseits die Vielheit aufnimmt und annimmt und fördert, die ist sehr stark. Insofern gibt es in dem Sinn, glaube ich, wirklich auch eine innere Zustimmung zum Petrusamt in dem Willen, es so weiterzuentwickeln, dass es dem Willen des Herrn und den Anforderungen der Zeit entspricht.
Deutschland als Land der Reformation ist natürlich in besonderer Weise vom Miteinander der Konfessionen geprägt. Das ökumenische Miteinander ist natürlich ein sensibles Gebilde, das immer mal wieder in Schwierigkeiten geraten kann. Welche Möglichkeiten sehen Sie, gerade das Verhältnis zur evangelischen Kirche zu verbessern? Oder welche Schwierigkeiten sehen Sie auch auf diesem Weg?
Vielleicht ist es wichtig, zunächst einmal zu sagen, dass die evangelische Kirche ja sehr vielgestaltig ist. In Deutschland haben wir, wenn ich recht weiß, 3 größere Gemeinschaften, Lutheraner, Reformierte, Preußische Union. Dazu bilden sich in großem Maße jetzt auch Freikirchen und innerhalb der klassischen Kirchenbewegungen wie die Bekennende Kirche und so weiter. Es ist also auch ein vielstimmiges Gefüge, mit dem wir in Respekt vor den vielen Stimmen und in der Suche nach der Einheit in Dialog treten, in Zusammenarbeit kommen müssen. Das Erste ist, glaube ich, dass wir alle miteinander in dieser Gesellschaft uns darum bemühen sollten, die großen ethischen Richtlinien deutlich zu machen, selber zu finden und zu verwirklichen und so der Gesellschaft den ethischen Zusammenhalt zu geben, ohne den sie eben nicht die Absicht der Politik, Gerechtigkeit für alle, ein gutes Miteinanderleben, den Frieden verwirklichen kann. Und da geschieht ja, glaube ich, schon sehr viel, dass wir in dieser Weise, in den großen moralischen Herausforderungen, wirklich miteinander sind aus dem gemeinsamen christlichen Grund heraus und dass wir dann natürlich als Nächstes Gott bezeugen. In einer Welt, die sich schwer tut, ihn zu finden, wie wir gesagt haben, dass wir den Gott mit dem menschlichen Antlitz Jesu Christi sichtbar machen und den Menschen so eben den Zugang zu den Quellen geben, ohne die die Moral verkümmert und ihre Maßstäbe verliert und auch die Freude geben, dass wir nicht isoliert sind in der Welt. So erst entsteht die Freude an der Größe des Menschen, dass er nicht ein missglücktes Evolutionsprodukt, sondern Bild Gottes ist. In diesen beiden Ebenen sozusagen die großen ethischen Maßstäbe und von innen her und auf sie hin die Gegenwart Gottes, eines konkreten Gottes zu zeigen. Und wenn wir das tun und dann vor allen Dingen auch alle einzelnen Gruppierungen den Glauben nicht partikularistisch, sondern immer aus seinen tiefsten Gründen her zu leben versuchen, dann werden wir vielleicht nicht so schnell zu äußeren Einheiten kommen, nicht wahr? Aber dann werden wir zu einer inneren Einheit reifen, die, so Gott will, eines Tages dann auch äußere Formen von Einheit bringt.
Heiliger Vater, Thema Familie. Vor etwa einem Monat waren Sie in Valencia beim Familienkongress. Und wer gut hingehört hat, wir von Radio Vatikan versuchen das zu tun, haben gemerkt, dass Sie nie das Wort Homo-Ehe angesprochen haben, nie von Abtreibung und nie von Verhütung gesprochen haben. Aufmerksame Beobachter sagen sich, interessant. Offenbar ist seine Intention, den Glauben zu verkünden und nicht als Moralapostel durch die Welt zu reisen. Können Sie das kommentieren?
Ja, natürlich. Ich meine, zuerst muss man sagen, ich hatte ganze 2x20 Minuten Zeit. Und wenn man nur so viel Zeit zur Verfügung hat, kann man nicht gleich mit dem Nein sagen daherkommen. Man muss jetzt erst wissen, was wir überhaupt wollen, nicht wahr? Und das Christentum, der Katholizismus, ist nicht eine Ansammlung von Verboten, sondern erst einmal eine positive Option. Und die wiedersehen ist ganz wichtig, weil die fast ganz aus dem Blickfeld verschwunden ist. Man hat so viel gehört, was man alles nicht darf, dass man sagen muss, wir haben aber eine positive Idee, dass Mann und Frau zueinander geschaffen sind, dass sozusagen die Skala Sexualität, Eros, Agape, die Dimensionen der Liebe gibt und dass auf die Weise dann zunächst Ehe als beglücktes Ineinander von Mann und Frau und dann als Familie wächst, als Kontinuität der Generationen, in der die Versöhnung der Generationen erfolgt und in der dann auch die Kulturen sich begegnen können. Zunächst einmal also herausstellen, was wir wollen, ist einfach wichtig. Dann kann man auch sehen, warum wir irgendetwas nicht wollen. Und ich glaube, man muss ja sehen und sagen, dass es nicht eine katholische Erfindung ist, dass Mann und Frau zueinander geschaffen sind, damit die Menschheit weiterlebt. Das wissen eigentlich alle Kulturen. Was die Abtreibung angeht, so gehört sie nicht ins 6., sondern ins 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Und das sollten wir eigentlich als verständlich voraussetzen. Wir müssen immer wieder betonen, der Mensch fängt die Mutterschoß an und bleibt Mensch bis zu seinem letzten Atemzug. Daher muss er immer als Mensch respektiert werden. Aber das wird einsichtig, wenn zuvor das Positive gesagt ist.
Heiliger Vater, meine Frage schließt in gewisser Weise an die von Pater von Gemmingen an. Weltweit erhoffen sich Gläubige eine Antworten auf die global drängenden Probleme von der katholischen Kirche. Stichworte hier AIDS und Überbevölkerung. Warum stellt die katholische Kirche die Moral so heraus und über Lösungsansätze für dieses Schicksalsproblem der Menschen, beispielsweise im afrikanischen Kontinent?
Ja, nun, das ist die Frage, stellen wir wirklich die Moral so heraus? Ich würde sagen, so hat sich's mir auch im Gespräch mit den afrikanischen Bischöfen immer mehr kristallisiert, das grundlegende Stichwort, wenn wir in diesen Sachen vorankommen wollen, heißt Erziehung, Education, Bildung. Fortschritt kann nur Fortschritt sein, wenn er dem Menschen dient und wenn der Mensch selber eben wächst, wenn in ihm nicht nur das technische Können wächst, sondern auch seine moralische Potenz. Und ich denke, das eigentliche Problem unserer historischen Situation ist das Ungleichgewicht zwischen dem ungeheuren, rapiden Anwachsen dessen, was wir technisch können, und unserem moralischen Vermögen, das nicht mitgewachsen ist. Und deswegen ist also eben die Bildung des Menschen das eigentliche Rezept, der Schlüssel von allem, würde ich sagen. Und das ist auch unser Weg. Und zwar hat ja diese Bildung, kurz gesagt, zwei Dimensionen. Zuerst muss man natürlich etwas lernen, Wissen, Können erwerben, Know-how, wie man so schön sagt. Und dafür hat Europa, Amerika in den letzten Jahrzehnten viel getan. Und das ist etwas Wichtiges. Aber wenn man nur Know-how weitergibt, nur beibringt, wie man Maschinen macht und mit ihnen umgeht und wie man Verhütungsmäntel anwendet, dann braucht man sich nicht wundern, dass am Schluss Krieg herauskommt und AIDS-Epidemien, sondern wir brauchen eben zwei Dimensionen. Es muss die Bildung des Herzens, wenn ich es so sagen darf, mit dazukommen, durch die der Mensch Maßstäbe gewinnt und dann auch seine Technik richtig gebrauchen lernt. Und das ist es, was wir zu tun versuchen. Wir haben in ganz Afrika und auch in vielen Ländern Asiens ein großes Netz von Schulen aller Stufen, wo zunächst Lernen möglich ist, wirklich Kenntnis erworben werden kann, berufliche Befähigung erworben wird, dadurch Unabhängigkeit und Freiheit möglich wird. Aber wir versuchen in diesen Schulen eben nicht nur Know-how weiterzugeben, sondern auch die Menschen zu formen, sodass sie den Willen zur Versöhnung haben, dass sie wissen, wir müssen aufbauen und nicht zerstören, dass sie Maßstäbe haben, wie sie miteinander leben. In Afrika ist zum großen Teil das Miteinander von Moslems und Christen ganz vorbildlich. Bischöfe haben gemeinsame Komitees mit den Moslems, wie in Konflikten Friede gestiftet werden kann. Und dieses doppelte Netz, also der Schulen, des Lernens und des menschlichen Bildens, ist wichtig, wird dann ergänzt durch ein Netz eben auch von Krankenhäusern und von Pflegestationen, die bis in die letzten Dörfer hineinreichen. Und vielerorts ist ja nach all den Zerstörungen der Kriege die Kirche die letzte intakte Macht geblieben. Macht nicht Realität. Und wo geheilt wird, wo auch AIDS geheilt wird und andererseits Erziehung vermittelt wird, die hilft, richtig miteinander umzugehen. Insofern glaube ich, sollte das Bild korrigiert werden, dass wir nur mit lauter Nein um uns herum werfen. Es geschieht gerade in Afrika sehr viel, damit die verschiedenen Dimensionen der Bildung sich ergänzen können und damit die Überwindung der Gewalt und die Überwindung eben auch dieser Epidemien, es kommt ja auch Malaria und Tuberkulose dazu, möglich wird.
Heiliger Vater, von Europa aus hat sich das Christentum in alle Welt verbreitet. Nun sagen viele, die sich mit der Sache beschäftigen, die Zukunft der Kirche liegt auf anderen Kontinenten. Trifft das zu? Und anders gefragt, welche Zukunft hat ein Europa, in dem Christentum eher zur Privatsache einer Minderheit verkümmert?
Ich würde zunächst ein bisschen nuancieren. Entstanden ist das Christentum ja im Vorderen Orient, wie wir wissen. Und lange Zeit hat es dort auch seinen Schwerpunkt gehabt und sich viel weiter nach Asien ausgedehnt, als uns heute nach der Veränderung durch den Islam bewusst ist. Allerdings hat es dann eben dadurch seine Achse erheblich nach dem Westen und nach Europa verschoben. Und Europa, darauf sind wir auch stolz, freuen wir uns, hat das Christentum mit seiner großen, auch intellektuellen, kulturellen Gestalt weiter ausgebildet. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, an die Christen im Orient zu erinnern, denn im Moment besteht die Gefahr, dass die Christen, die dort immer noch eine wichtige Minderheit sind und miteinander einüben, auswandern. und dass gerade diese Ursprungsorte des Christentums leer werden von Christen, was eine große Gefahr ist. Wir müssen denen, glaube ich, sehr helfen, dort bleiben zu können. Aber nun zu Ihrer Frage. Europa war dann ohne Zweifel Zentrum des Christentums und der missionarischen Bewegung. Heute treten die anderen Kontinente, die anderen Kulturen mit gleichem Gewicht in das Konzert der Weltgeschichte ein. Und insofern wird die Kirche vielstimmiger. Und das ist auch gut so, dass nun die eigenen Temperamente, die eigenen Begabungen Afrikas, Asiens und Amerikas, besonders auch Lateinamerikas, erscheinen können. Alle natürlich immer auch betroffen, nicht nur von dem Wort des Christentums, sondern von der säkularen Botschaft dieser Welt, die die Zerreißprobe, die wir in uns selber hatten, auch in diese Kontinente hineinträgt. Alle Bischöfe aus den anderen Erdteilen sagen wir brauchen weiterhin Europa, auch wenn Europa nun einem größeren Ganzen zugehört. Wir haben weiterhin eine Verantwortung dafür, unsere Erfahrungen, die theologische Wissenschaft, die hier gebildet wurde, das, was wir an liturgischer Erfahrung, an Brauchtum, auch an ökumenischer Erfahrung gesammelt haben, all das ist auch für die anderen Kontinente wichtig. Insofern ist bedeutsam, dass wir jetzt nicht kapitulieren und sagen, naja, wir sind halt bloß mehr eine Minderheit, schauen wir, dass wir wenigstens in der Zahl beieinander bleiben, sondern weiterhin dynamisch bleiben, in Austausch treten, dann werden einerseits Kräfte von dort zu uns kommen. Es gibt ja heute indisch-afrikanische Priester in Europa, übrigens auch in Kanada habe ich gesehen, arbeiten afrikanische Priester interessanterweise. Also es gibt dieses gegenseitige Geben und Nehmen. Aber wenn wir auch in Zukunft mehr Empfangende werden, sollten wir immer auch Gebende bleiben und dazu den Mut und die Dynamik entwickeln.
Es ist teilweise schon angesprochen worden, Heiliger Vater, moderne Gesellschaften orientieren sich in wichtigen Entscheidungen zu Politik und Wissenschaft nicht an den christlichen Werten. Und wenn die Kirche bemerkt wird, das wissen wir aus Umfragen, oft als warnende Stimme oder gar als bremsende Stimme, müsste die Kirche nicht aus dieser defensiven Rolle heraus und positiver in die Zukunft blicken und auch positiver gestalten?
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Auftrag an uns, dass wir deutlicher machen, was wir denn positiv wollen, dass wir es vor allen Dingen eben miteinander der Kulturen und der Religionen zur Geltung bringen, den afrikanischen Kontinent, die afrikanische Seele, auch die asiatische, erschreckt es, bei uns eine kalte Rationalität zu sehen. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Wichtig zu sehen, dass es nicht nur dieses gibt und umgekehrt für unsere laizistische Welt ist es wichtig zu sehen, dass für den Dialog mit den anderen Welten gerade auch der christliche Glaube nicht ein Hindernis, sondern eine Brücke ist. Man darf nicht meinen, die rein rationale Kultur, die hätte es aufgrund ihrer Toleranz leichter mit den anderen Religionen zurande zu kommen. Ihr fehlt weiterhin das religiöse Organ und gerade damit eigentlich der Bezugspunkt, auf den hin die anderen ansprechen und angesprochen werden wollen. Insofern müssen wir zeigen, dass gerade für die neue Interkulturalität, in der wir leben, die pure, von Gott losgelöste Rationalität nicht genügt, sondern eine weite Rationalität, die Gott in der Einheit mit der Vernunft sieht und dass unser christlicher Glaube in Europa sich entwickelt hat, auch ein Mittler ist, um Vernunft und Kulturen zueinander zu bringen und in einer verständnisvollen Einheit auch des Handelns miteinander zu halten. In dem Sinn haben wir, glaube ich, einen großen Auftrag, dass wir zeigen, dieses Wort, das wir haben, gehört nicht sozusagen in die Mottenkiste der Geschichte, sondern es ist gerade jetzt notwendig.
Heiliger Vater, Stichwort Papstreisen. Sie sind ja im Vatikan, vielleicht zu Ihrem eigenen Leidwesen, ein bisschen weit weg von den Menschen, von der Welt abgeschlossen, auch hier wunderbar in Castel Gandolfo. Aber Sie werden auf der anderen Seite bald 80 Jahre alt. Meinen Sie, Sie können mit Gottes Hilfe noch viele Reisen machen? Haben Sie eine Ahnung, welche möchten Sie machen? Ins Heilige Land, Brasilien? Wissen Sie schon?
Nun, also ganz so einsam bin ich nicht. Natürlich gibt es sozusagen die Burg, die den Zutritt schwierig macht, aber es gibt eine päpstliche Familie und jeden Tag viele Besuche, vor allen Dingen, wenn ich in Rom bin, die Bischöfe kommen, andere Menschen kommen, Staatsbesuche, die aber auch persönlich wirklich und nicht nur politisch mit mir reden wollen. Insofern ist es doch eine Vielfalt von Begegnungen, die mir Gott sei Dank immer geschenkt wird. Und das ist ja auch wichtig, nicht wahr, dass der Sitz des Petrus-Nachfolgers ein Ort der Begegnungen ist. Seit Johannes dem 23. hat sich eingependelt, dass nun auch die Gegenbewegung, da ist die Päpste Besuche machen. Ich muss sagen, ich fühle mich nicht sehr stark, um viele große Reisen noch anzuzetteln. Aber wo Sie eine Botschaft ausrichten können, wo Sie, sagen wir, wirklich einem Wunsch entsprechen, da möchte ich in den Dosierungen, die mir möglich sind, hingehen. Es ist eben vorgesehen, nächstes Jahr trifft sich in Brasilien CELAM, die Vereinigung der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen. Und dort dabei zu sein, ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Vorgang in dem ganzen Drama, das also Südamerika einerseits erlebt und in der ganzen Kraft der Hoffnung, die dort auch wirksam ist. Dann möchte ich ins Heilige Land gehen und hoffentlich es in Frieden betreten können. Und im Übrigen wird man sehen, was die Vorsehung an mich heranträgt.
Darf ich noch mal nachhaken? Die Österreicher sprechen ja auch Deutsch und erwarten Sie in Mariazell?
Ja, das ist vereinbart. Das habe ich eigentlich fast ein bisschen leichtsinnig versprochen. Es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, zur Magna Mater Austria komme ich wieder. Und das war natürlich sofort eine Zusage, die ich auch einhalten werde und gerne einhalte.
Und darf ich noch nachhaken? Ich bewundere Sie jeden Mittwoch, wenn Sie die Generalaudienz halten. 50.000 Leute kommen da. Das ist ja mühsam. Das ist wahnsinnig mühsam. Hält man das durch?
Ja, der liebe Gott wird mir schon die Kraft geben. Und wenn man sieht, dass Zustimmung kommt, ermutigt es natürlich auch.
Heiliger Vater, Sie haben gerade gesagt, leichtsinnigerweise haben Sie das zugesagt. Heißt das auch, Sie lassen sich trotz dieses Amtes, trotz dieser vielen protokollarischen Dinge, Ihre Spontanität auch nicht nehmen?
Ich versuche es jedenfalls, denn so viel, als er auch fixiert ist, ein bisschen möchte ich doch auch das eigene Behalten zu verwirklichen versuchen.
Heiliger Vater, ich läute jetzt sozusagen die letzte Fragerunde ein. Wir sind sehr gut in der Zeit. Die Frauen in der katholischen Kirche sind sehr aktiv in vielen Funktionen. Müssten sie nicht deutlich sichtbarer tätig sein, also auch in höheren Positionen in der Kirche?
Ja, darüber wird natürlich sehr nachgedacht. Sie wissen, dass wir uns durch den Glauben, durch die Konstitution des Apostelkollegiums dazu bestimmt fühlen und nicht ermächtigt fühlen, Frauen die Priesterweihe zu erteilen. Aber man sollte auch nicht meinen, in der Kirche ist nur jemand etwas, der ein Priester ist. Es gibt eben ganz viele Aufträge und Funktionen in der Kirchengeschichte, von den Schwestern der Kirchenväter angefangen bis ins Mittelalter, wo große Frauen eine sehr bestimmende Rolle ausgeübt haben. Und in die Neuzeit rein denken wir an Hildegard von Bingen, die kraftvoll protestiert hat gegen Bischöfe und Papst, dann Katharina von Siena und Birgitta von Schweden. So in die Neuzeit herein müssen die Frauen sozusagen und müssen wir auch immer wieder mit ihnen zusammen den richtigen Platz für sie suchen. Es ist jetzt so, dass sie also in den Kongregationen durchaus sehr gegenwärtig sind. Und es gibt ein juristisches Problem, Jurisdiktion, also die Möglichkeit rechtlich bindender Entscheidungen ist nach dem Kirchenrecht an Weihe gebunden. Insofern gibt es da dann auch wieder Grenzen. Aber ich glaube, die Frauen selber werden mit ihrem Schwung und ihrer Kraft, mit ihrem Übergewicht sozusagen, würde ich sagen, geistlicher Potenz, sich ihren Platz zu verschaffen wissen. Und wir wollten versuchen, auf Gott zu hören, dass wir den auch nicht behindern, sondern uns freuen, dass das Weibliche in der Kirche, wie es sich gehört, von der Mutter Gottes und von Maria Magdalena an seine kraftvolle Stelle erhält.
Heiliger Vater, man spricht in letzter Zeit von einer neuen Faszination des Katholischen. Wie steht es denn um die Lebenskraft und um die Zukunftsfähigkeit dieser doch eigentlich uralten Institution?
Ja, ich würde sagen, es hat schon der ganze Pontifikat von Johannes Paul II. Die Menschen aufhören gemacht und sie versammelt. Was bei seinem Tod vor sich gegangen ist, bleibt geschichtlich also etwas ganz Einzigartiges, wie da Hunderttausende diszipliniert sich auf dem Petersplatz drängen, stundenlang dastehen und eigentlich umfallen müssten in dieser Situation und doch durchhalten und von innen her bewegt sind. Und wir haben es dann wieder gelebt bei meiner Amtsübernahme in Köln. Das ist schon etwas sehr Schönes, dass das Gemeinschaftserlebnis dann zugleich ein Glaubenserlebnis wird, dass man Gemeinschaft nicht nur irgendwo erfährt, sondern dass sie gerade dort, wo Orte des Glaubens sind, lebendig wird und auch dem Katholischen seine Leuchtkraft geben. Natürlich muss es dann im Alltag durchgehalten werden. Die beiden Dinge müssen miteinander gehen. Einerseits die großen Augenblicke
wo man sieht, es ist schön, der Weizen, Gott ist da und wir sind eine große versöhnte Gemeinschaft über die Grenzen. Wir haben der Menschheit etwas zu geben und uns wird von Gott, von der Kirche etwas gegeben. Und dann muss man daraus natürlich den Schwung schöpfen, die eben auch mühsame Wanderung durch den Alltag zu bestehen und von solchen Lichtpunkten her auf sie hin zu leben und damit auch andere in die Weggemeinschaft einzuladen. Aber ich möchte die Gelegenheit doch benutzen, um zu sagen, ich bin ja ganz beschämt über all das, was ich an Vorbereitungen für meinen Besuch geschehen sehe, was Menschen da alles tun, nicht weil mein Haus ist angestrichen worden, eine Berufsschule hat den Zaun gemacht, der evangelische Berufsreligionslehrer hat mitgewirkt an meinem Zaun. Und das sind ja jetzt nur eine Kleinigkeit, aber ein Zeichen für ganz vieles, was getan wird. Das finde ich so großartig und ich beziehe es nicht auf mich, sondern es ist einfach ein Wille, dieser Gemeinschaft im Glauben zuzugehören und alle miteinander zu dienen, diese Solidarität zu zeigen und dabei uns vom Herrn her inspirieren zu lassen. Das ist für mich also etwas Bewegendes und dafür möchte ich auch ganz herzlich danken.
Heiliger Vater, Sie sprachen hier gerade das Gemeinschaftserlebnis an. Sie kommen nun zum zweiten Mal nach Ihrer Wahl zu einem Besuch nach Deutschland. Die Stimmung bei den Weltjugendtag oder ganz anders gelagert bei der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland ist irgendwie ausgewechselt. Man hat den Eindruck, die Deutschen sind weltoffener geworden, toleranter geworden, freudiger geworden. Was wünschen Sie sich von uns Deutschen noch?
Nun, ich würde sagen, an sich ist natürlich schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine innere Umgestaltung der deutschen Gesellschaft, auch der deutschen Mentalität da, die durch die Wiedervereinigung noch verstärkt worden ist. Wir sind einfach viel stärker in die Weltgesellschaft hineingewachsen und natürlich auch von ihrer Mentalität mitberührt. Und es kommen eben auch Seiten des deutschen Charakters zum Vorschein, die man im Frühjahr nicht zugetraut hat. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu sehr als immer ganz diszipliniert und zurückhaltend hingestellt worden. Das war schon in uns da. Wenn es jetzt mehr zum Vorschein kommt, finde ich es sehr schön, wenn alle sehen, die Deutschen sind nicht bloß reserviert und pünktlich und diszipliniert. Sie sind auch spontan, fröhlich, gastfreundlich. Es ist etwas sehr Schönes. Und was soll ich wünschen? Dass diese Tugenden weiterentwickelt werden und dass sie vom christlichen Glauben her noch weiter Schwung und Tragfähigkeit bekommen.
Heiliger Vater, Ihr Vorgänger hat eine wahnsinnige Menge an bedeutenden Christen selig und heilig gesprochen. Manche Leute sagen sogar, es ist ein bisschen zu viel. Frage, die Selig- und Heiligsprechung bringt ja der Kirche eigentlich nur etwas, wenn diese Leute auch wirklich als Vorbilder wahrgenommen werden. Kann man da was tun? Und Deutschland produziert ja relativ wenige Selige und Heilige im Vergleich zu anderen Ländern. Damit dieser pastorale Ansatz, wir brauchen Selig- und Heiligsprechung, wirklich auch was bringt, kann man da was machen?
Also ich hatte ja anfangs auch ein bisschen die Meinung, dass uns die große Menge der Seligsprechungen fast erdrückt und dass man vielleicht mehr auswählen soll, Gestalten, die dann deutlich ins Bewusstsein treten. Inzwischen habe ich ja die Seligsprechungen dezentralisiert, um jeweils an Orten, die gehören zu bestimmten Orten, diese Gestalten sichtbar zu machen. Vielleicht interessiert ein Heiliger aus Guatemala uns in Deutschland nicht so und umgekehrt einer aus Altötting interessiert vielleicht nicht so in Los Angeles und so weiter, nicht wahr? Also insofern glaube ich, ist auch diese Dezentralität, die ja der Kollegialität der Bischöfe, ihrer kollegialen Struktur entspricht, etwas, was gerade an diesem Punkt richtig angebracht ist, dass die Länder ihre Gestalten haben und dass sie dort zu ihrer Wirkung kommen. Ich habe auch gesehen, dass jetzt diese Seligsprechungen dort ungeheuer viele Menschen ansprechen und die Leute sehen, ja, das ist ja einer von uns. Und dann auf ihn zugehen und von ihm her inspiriert werden. Er gehört zu denen. Wir freuen uns, dass es dort so viele gibt und wenn wir allmählich durch die Weltgesellschaft auch mit denen bekannter werden, ist es schön. Aber zunächst mal ist es wichtig, dass es eben auch da die Vielfalt gibt und in dem Sinn dann wichtig, dass wir in Deutschland auch unsere eigenen Gestalten sehen, lernen und uns daran freuen dürfen. Daneben stehen eben die Heiligsprechungen mit großen Gestalten, die alle der ganzen Kirche zugedacht sind. Ich würde eben sagen, die einzelnen Bischofskonferenzen sollten auswählen, sollen sehen, wer passt zu uns, wer sagt uns etwas und sollten dann diese nicht zu vielen Gestalten wirklich einprägsam sichtbar machen, wie die Katechese, die Predigt. Vielleicht kann man auch im Film solche Gestalten lancieren. Ich könnte mir schöne Filme vorstellen. Ich kenne natürlich mehr die Kirchenväter, einen Film über Augustinus oder über Gregor von Nazian, seine ganz eigenartige Gestalt, der immer wieder davongelaufen ist, weil es ihm zu viel wurde und so. Zu bringen und zu sehen, es gibt ja nicht nur also unsere verflixten Situationen, die uns jetzt im Film beschäftigen. Es gibt wunderbare Gestalten der Geschichte, die nicht langweilig sind, sondern die Gegenwart haben. Also jedenfalls versuchen, die Leute nicht mit allzu viel zu überschütten, aber Profile sichtbar zu machen, die gegenwärtig sind und die uns inspirieren.
Geschichten womöglich auch, in denen Humor enthalten ist. 1989 wurde Ihnen in München der Karl-Valentin-Orden überreicht. Welche Rolle spielen eigentlich Humor und die Leichtigkeit des Seins im Leben eines Papstes?
Ja, ich bin nicht ein Mensch, dem da wohl auch viele Witze einfallen, aber sozusagen das Lustige im Leben zu sehen und die fröhliche Seite daran und alles nicht ganz so tragisch zu nehmen, das ist mir schon sehr wichtig und ich würde sagen, für mein Amt auch notwendig. Irgendein Schriftsteller hat gesagt, die Engel können fliegen, weil sie sich leicht nehmen. Und wir könnten auch ein bisschen mehr fliegen, sozusagen, wenn wir uns nicht ganz so schwergewichtig nehmen würden.
Wenn man ein solches Amt hat wie Sie, Heiliger Vater, wird man natürlich auch viel von außen beobachtet. Dritte sprechen über Sie. Und mir ist aufgefallen bei der Lektüre, dass viele Beobachter sagen, der Papst Benedikt ist im Vergleich zu Kardinal Ratzinger eine andere Persönlichkeit. Wie ist denn Ihre eigene Sicht auf Sie, wenn ich mir diese Frage erlauben darf?
Ich bin ja schon mehrmals zerteilt worden in den frühen Professor, in den mittleren Professor, in den frühen Kardinal und in den späten. Jetzt kommt noch eine Teilung dazu. Natürlich prägen die Umstände und die Situationen auch die Menschen, weil man hier verschiedene Verantwortungen hat. Aber sagen wir, mein Grundnaturell und auch meine Grundvision ist gewachsen, aber im Großen, in allen wesentlichen Linien doch identisch geblieben. Ich freue mich, wenn jetzt auch Seiten wahrgenommen werden, die vorher nicht so wahrgenommen worden sind.
Und darf also sagen, Sie genießen Ihr Amt? Es ist keine Last.
Das wäre ein bisschen zu viel, weil es doch mühsam ist, aber ich versuche jedenfalls, die Freude daran zu finden.
Auch im Namen meiner Kollegen darf ich mich für dieses Gespräch, für diese Weltpremiere sehr herzlich bedanken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Deutschland, in Bayern. Auf Wiedersehen.
Danke Ihnen meinerseits ganz herzlich.